Willkommen bei Panic to Purpose.
Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Vanni.
Hallo Becky.
Wie geht's, wie steht's?
Heute irgendwie so ein bisschen kränklich. Aber ich muss sagen, ich war seit, ich glaube, Februar oder so nicht mehr krank. Deswegen Hut ab und ich hoffe, es kommt noch nicht dazu. Aber keine Ahnung, irgendwie bin ich so ein bisschen so, oh, habe ich Halsweh, habe ich jetzt keinen Halsweh, weil ich habe das schon seit Wochen und irgendwie bricht es nicht aus. Und ich denke mir so, ja cool, aber kommt es jetzt mal oder können wir das lassen? Weißt du, du bist nicht so ganz so fit, was mich irgendwie ein bisschen nervt. Aber naja, Wie geht's dir?
Ich glaube, es geht aber vielen so. Also jetzt gerade auch mit Hinblick auf Winterumstellung, also dass jetzt auch wirklich super kalt wird. Und ich glaube, du kennst es ja auch, wenn man irgendwie auf Events war, sei es jetzt beruflich, aber auch privat, wo so viele Menschen sind, dann fühlt man sich danach irgendwie auch immer so ein bisschen kränklich und weiß jetzt gar nicht, ob man wirklich krank wird oder nicht. Mhm. Und ich habe das relativ ähnlich. Aber ich glaube, das ist halt auch wieder darin begründet, dass es halt einfach saukalt ist. Ich laufe hier gerade auch immer mit Wärmeflasche rum, weil ich einfach gerade noch zu geizig bin, um Heizung anzumachen.
Ah, okay.
Aber ich sag mal, sobald November ist, werde ich das dann schon machen. Und ich glaube, warte mal, die Folge. Ja gut, wenn ihr die Folge hört, dann haben wir jetzt schon frisch November. Vielleicht habe ich dann auch schon angefangen zu heizen.
Ich finde es krass, dass du ohne Heizung hier überleben kannst. Aber gut, bei mir ist ja hier, wo ich jetzt bin, Altbau. Deswegen ist es auch ein bisschen kalt. Also ich muss schon sagen, Man merkt das dann, wenn die Heizung nicht an ist. Aber naja, man kann sich ja auch einkuscheln und irgendwie die Zeit gut nutzen, um Podcasts zu hören zum Beispiel.
Richtig. Hörst du aktuell auch irgendeinen Podcast?
Ja,
außer Mod of X. Gemischtes Hack.
Und Hack. Aber irgendwie mehr Mod of X. Aktuell bin ich wieder so ein bisschen mehr auf dem True Crime Trip, weil ich habe ja eine Zeit lang nicht so viel davon gehört, weil ich dann irgendwann fand, so boah, das war mir jetzt zu viel und dass ich dann irgendwie auch so dachte, ich höre zu viel, dass ich dann denke, überall lauert das Böse so um jede Ecke. Deswegen eigentlich die beiden aktuell. Bei dir?
Aktuell eigentlich gar kein Podcast. Also ich war am Wochenende auch mit dem Auto unterwegs und selbst da habe ich dann Musik gehört. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt, glaube ich, die letzten Wochen fast immer, wenn ich, also keine Ahnung, zur Arbeit gefahren bin oder sonst wohin gefahren bin, keine Musik gehört, keinen Podcast gehört. Also ich habe das irgendwie als Ausgleich gebraucht. Aber am Freitag war das auch das erste Mal, dass ich wieder so richtig gute Launenmusik gehört habe. Also deswegen Podcast aktuell gerade nicht.
Manchmal fühlt man es ja auch zur Arbeit, denke ich mir manchmal so, boah, Musik ist geil. Und dann denke ich mir auf dem Rückweg oft, nee, ich will jetzt irgendwie Podcast hören, weil sonst ist Musik irgendwie gerade, nee, manchmal fühle ich mehr Musik, manchmal Podcast.
Ja. Und weißt du noch, wie ich dir gerade eben beim Aufbauen gesagt habe, dass die eine Podcast-Katze wieder am Start ist, aber der andere, der interessiert sich ja halt nicht für uns. Also der Kater, Der sitzt irgendwo in meiner Ecke. Gerade eben hat er tatsächlich alles begutachtet, hat mich gerade ganz strange angeguckt und ist jetzt wieder gegangen. Also anscheinend lang mir wirklich mein Kater.
Ja, echt. Wir haben nämlich vorhin gesagt, ihm gefallen unsere Themen nicht. Vor allem, weil es heute ein bisschen ernster wird. Oder was heißt ein bisschen? Also eigentlich ist es schon ein sehr ernstes Thema, wie auch wahrscheinlich fast jede Folge. Aber manche Themen sind ja so ein bisschen leichter. Und heute haben wir euch auch deswegen eine kleine Triggerwarnung mitgebracht vorab. Und zwar geht es in dieser Folge um Psychosen und Schizophrenie. Also um Themen wie Wahrnehmungsverlust, Angst und mentale Ausnahmesituationen. Und wenn das für dich gerade zu viel ist, überspring die Folge gern oder komm später zurück, wenn es sich sicherer anfühlt.
Ja, ich finde, das ist, um jetzt auch dein Wort zu benutzen, ein sehr spannendes Thema, weil wir uns ja selbst damit gar nicht so auskennen. Das heißt natürlich auch für die Folge einiges recherchieren mussten und auch die Hörergeschichte wird mal wieder ein bisschen packender sein. Aber ich muss auch sagen, wir kennen das ja, es gibt ja bestimmte, ja, wie nennt man das nochmal? Ich komme da gerade gar nicht. Also nicht Urteile. Oh, Mann, unsere erste Folge. Nicht Vorurteile, aber du hast so ein bestimmtes Klischeebild. Stigma, genau. Oder so ein Stereotyp. So, ah, ja. Mann. Mhm. Also, keine Ahnung, wir sind jetzt gerade bei Folge 62. Vor 60 Folgen haben wir es ungefähr angesprochen. Seitdem habe ich das Wort vergessen. Nein, Stereotyp. Und wenn ich zum Beispiel an Schizophrenie denke, muss ich auch automatisch wieder an, ja, so crazy Thriller-Filme denken. Es gibt ja auch so einen Thriller, der heißt, glaube ich, Split. Und hat einfach so der Hauptcharakter 38 verschiedene Persönlichkeiten.
Mhm.
Und das ist ja die absolute Definition des Stereotypens, weil das ja dann tatsächlich genau eins zu eins so nicht im Alltag auch vorkommt. Also wir sprechen ja auch noch so ein bisschen drüber, aber ich weiß nicht, was war denn so dein erstes Bild oder dein erster Gedanke, als du an Psychose oder auch Schizophrenie gedacht hast oder gehört hast?
Ja, tatsächlich ungefähr das Gleiche, weil auch in meiner Therapie damals habe ich das besprochen, weil ich da irgendwie so eine irrationale Angst davor hatte, dass ich das bekomme. Also, dass ich auch irgendwann so Stimmen hören könnte oder sonst irgendwie so fremdbestimmt bin sozusagen. Und da hatte ich eine Riesenangst davor. Aber ich habe mich auch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Also, genau, ja. Heute wollen wir auch sehr viel Aufklärung darüber schaffen, dass es eben keine Persönlichkeitsspaltung ist. Also, es hat nichts damit zu tun. Und dieses, klar, wahrscheinlich irgendwie in Horrorfilmen nutzt man das. Also so, du hörst Stimmen und du wirst verrückt und so. Und dann setzt man das damit gleich, weil es schon eine, ja, Störung der Wahrnehmung ist und diese Symptome aufkommen können. Aber das wird eben schnell verwechselt. Und bei mir war das leider auch so, muss ich sagen, dass ich diesen Stereotypen hatte. Aber vor allem jetzt mit der Recherche habe ich auch für mich selber noch mal damit aufgeräumt. Und ich hoffe, ja, dass wir auch euch da irgendwie einen anderen Blick drauf geben können.
Und dann würde ich sagen, starten wir einfach.
Teil 1. Stimmen in der Dunkelheit. Ich erinnere mich an die Nacht, in der alles begann. Es war still in meiner Wohnung, nur das leise Tropfen des Wasserhahns war zu hören. Ich lag auf meinem Bett, die Decke bis zum Kinn gezogen, und plötzlich hörte ich eine Stimme, die meinen Namen flüsterte. Ich drehte den Kopf, aber niemand war da. Und trotzdem fühlte es sich an, als stünde jemand direkt neben mir. Mein Herz raste. Ich wollte schreien, aber kein Laut kam über meine Lippen. Ich erinnere mich an die Schatten in meinem Zimmer. Sie bewegten sich, obwohl niemand da war. Jedes Geräusch wurde zu einem Zeichen, jede Bewegung zu einer Warnung. Ich fühlte mich gefangen zwischen dem, was real war, und dem, was meine Sinne mir vorgaukelten. Ich wusste nicht mehr, wem ich trauen konnte. Meinen Augen, meinen Ohren oder mir selbst.
Ich versuchte, mich zu beruhigen. Ich zählte meine Atemzüge, presste die Hände auf die Decke, versuchte, die Stimmen zu ignorieren. Aber sie mischten sich mit meinen eigenen Gedanken, formten Sätze, die ich nie gedacht hätte. Es war, als würde mein Kopf in zwei Welten zerrissen. Die eine greifbar, die andere unkontrollierbar, lebendig, bedrohlich. Die Einsamkeit war erdrückend. Ich konnte nicht darüber sprechen. Freunde, Familie, sie sahen mich lachen, sie hörten mich reden, aber niemand konnte diese Stimmen hören. Niemand konnte sehen, wie die Welt um mich herum zerbrach. Ich fragte mich, ob ich verrückt war, und gleichzeitig wusste ich, ich war gefangen in meiner eigenen Wahrnehmung.
Und genau das ist es ja, also dass eben Psychosen Störungen der Wahrnehmung sind und eben der Realitätseinschätzung, was ja erstmal richtig krass sein muss, wenn man eben das so aus dem Nichts hört und du ja wirklich eigentlich denkst, ist es real oder nicht, und du das nicht mehr unterscheiden kannst. Denn Betroffene erleben Halluzinationen, also eben zum Beispiel Stimmen hören, Dinge sehen, die eben nicht existieren, und haben auch Wahnvorstellungen, die für sie absolut real erscheinen. Und Schizophrenie ist eine schwere psychische Störung, die in der Medizin zur Gruppe der sogenannten Psychosen gehört. Also auch nochmal zur Info, was ich echt interessant fand, die nächsten Fakte, eben, dass Schizophrenie typischerweise zwischen 16 und 30 Jahren auftritt und es circa 1% der Bevölkerung in Deutschland betrifft. Das heißt, 1 von 100 Menschen bekommen irgendwann in ihrem Leben mindestens eine schizophrene Episode.
Schon krass. Vor allem auch bemerkenswert, dass es junge Leute sind.
Ja. Also das fand ich irgendwie schon so eine wirklich krasse Info. Wir kommen auch später nochmal kurz darauf, wie das bei Frauen und Männern ist, weil sich das so ein bisschen unterscheidet vom Alter. Mhm. Also bei Männern kann das jünger vorkommen und bei Frauen ein bisschen später im Alter. Aber finde ich auch irgendwie sehr, ja, krass, dass es so, doch irgendwie mehr sind, als ich dachte, so von der Zahl her.
Ja, also klar, es hört sich vielleicht im ersten Moment auch wiederum wenig an, 1 von 100. Aber es ist trotzdem 1 von 100, also nicht 1 von 100.000 oder 1 von 1 Million, wie es ja auch bei anderen Krankheitsfällen der Fall ist, sondern 1 von 100. Und wenn wir mal überlegen, guck mal, wir sind ja auch so oft auf Konzerten oder auf einem Fußballspiel und da sind ja mehr als nur 100 Leute. Und wenn dann jeder von, also wenn du das mal abzählen würdest, wie viele Menschen das sind, das ist ja sau viel.
Genau. Und auch dieser Irrtum eben, dass man sagt so, ja, du bist schizophren, du hast mehrere Persönlichkeiten oder du bist so und so. Das sind ja alles manchmal auch so, wie sagt man das, so Ausdrucks, so Alltags, dumme Alltagswörter, ne? Wo man so sagt,
ja.
Der ist schizophren, der ist mal so und mal so. Und nochmal hier zu betonen, was wir auch vom Anfang gesagt haben, es handelt sich nicht um eine Persönlichkeitsspaltung. Und auch Intelligenz ist meist nicht primär beeinträchtigt. Denn die Betroffenen tragen eben nicht multiple Persönlichkeiten in sich, die abwechselnd zum Vorschein kommen. Das ist vielmehr bei der dissoziativen Identitätsstörung der Fall. Also dieser Irrglaube, ne, dass man so sagt, boah, du bist mal so und mal so. Und man das irgendwie im Jugendalter, habe ich auch gemacht, dummerweise, wahrscheinlich so mit 15, das so benutzt als, boah, der ist richtig komisch, der ist mal so, der ist voll schizophren. So richtig dumm.
Ich glaube, das machen viele. Also ich meine, es bestehen ja auch diese Filme, diese Bücher mit dieser Definition. Oder ich meine, klar, die definieren das da jetzt nicht komplett aus. Aber ich glaube, es werden sich viele Leute unsere Folge auch anhören. Und dann würde ich sagen, ach krass, hätte ich nicht gewusst. Weil ich finde, das benutzt man sehr schnell, wenn sich Personen mal heute so, morgen so benehmen. Ach, der ist doch schizophren oder das ist doch schizophren. Und ich finde, wir können auf jeden Fall uns schon mal auf unserer Themen-Backlog auch die DIS schreiben, also die dissoziative Identitätsstörung, weil da habe ich auch schon oft gehört, dass es sogar viele geben, die sagen, das Krankheitsbild gibt es so nicht. Aber ich glaube, in irgendeiner Folge hatten wir sogar gesagt, dass es mit in diesen Anamnesebogen mit Krankheiten jetzt auch offiziell mit aufgenommen wurde. Und das war es halt jahrelang nicht.
Ja, können wir auf jeden Fall nochmal zu recherchieren und uns das näher angucken. Und wir haben auch mal so einen kleinen Tauchgang gemacht in die verschiedenen Formen der Schizophrenie. Und klar, die Folge wird ein bisschen faktenreicher diesmal, aber ich finde es halt sehr wichtig, das zu kennen. Und zwar kann Schizophrenie eben sehr unterschiedliche Formen annehmen und unterschiedlich verlaufen. Und Fachleute unterscheiden mehrere Unterformen, je nachdem eben, welche Symptome in der akuten Krankheitsphase überwiegen. Und in der Praxis verlaufen die Formen aber oft fließend und die Symptome können sich eben unterscheiden. Da gibt es zum einen die paranoide Schizophrenie und das ist die häufigste Form, also in ca. 70-80% der Fälle. Und die Symptome sind hier Halluzinationen, also eben akustische, zum Beispiel Stimmen hören. Oder auch Wahnvorstellungen, zum Beispiel Verfolgungswahn oder Beziehungswahn. Also das bedeutet, dass die Person dann denkt, dass sich alles auf sie selbst bezieht. Oder auch Größenwahn. Zum anderen aber sind das Bewusstsein und das Denken meist weniger stark gestört als eben bei anderen Formen. Und der Beginn ist meistens im jungen Erwachsenenalter zwischen 25 und 35 Jahren.
Und wir kennen ja den Begriff paranoid ja auch. Und tatsächlich, das wäre jetzt genau so, wie du es auch definiert hast, dieses Paranoide mit Verfolgungswahn, Größenwahn, so ein bisschen auch der Fokus. Egal, was passiert, es ist immer irgendwie im Zusammenhang mit mir. Also jetzt einfach Beispiel, es bricht Corona aus und wahrscheinlich ist das ein Komplott von, weiß ich nicht, China gegen meine Persönlichkeit, damit ich jetzt irgendwie nicht das erreiche, was ich erreichen wollte. Also so ein bisschen in der Richtung. Und was ich ja auch noch vor der Aufnahme üben musste, damit ich mich jetzt nicht verspreche und ich hoffe, das gelingt mir. Ein zweiter Fall von Schizophrenie ist die hebephrene Schizophrenie, auch desorganisierte Form genannt. Und da ist die Auffälligkeit besonders im Denken oder auch in dem eigenen Antrieb und der eigenen Gefühle. Und typisch ist eben, dass man sehr unlogisches und auch zusammenhangloses Denken oder Sprechen hat. Also das sind dann meistens ja Menschen, die dann irgendwie nur in Wortfetzen sprechen oder auch ganz unverständliche Sätze von sich geben. Ich würde mal sagen, ich glaube meistens, wenn man da so ein bisschen das Klischee vor sich sieht, sind das in so Filmen verrückte Professoren, die dann auch komplett desorganisiert sind und keine Ahnung, dann irgendwann auch später ein böses Mastermind sind, aber das ist jetzt hier schon wieder ein bisschen zu abgespaced. Die Personen haben emotionale Widersprüche, das heißt, sie lachen, obwohl sie eigentlich Traurigkeit äußern. Ich meine, das passiert, glaube ich, dem einen oder anderen auch mal so, aber das ist natürlich dann eine sehr extreme Variante. Und teilweise erkennt man aber auch gar keine Gefühlsreaktion. Also das heißt, sie haben eine Gefühlsverarmung und lassen sich auch überhaupt nichts anmerken. Und trotzdem sagt man, dass genau bei dem Typus Außenstehende diese Art von Menschen mit diesem Krankheitsbild als kindlich oder auch albern wahrnehmen. Und ich finde, das ist jetzt vor allem sogar noch schwieriger, weil der Beginn dieser Krankheit oder genau dieser Form häufig zwischen 15 bis 25 Jahren auftaucht. Und da finde ich, ist es dann schwer auch zu sagen, was ist halt wirklich kindlich und albern. Also ob es vielleicht auch mit dem Alter zusammenhängt oder ob es eben eine Erkrankung ist.
Ja, und auch, dass man vielleicht, also klar, man muss immer gucken, weil natürlich sind viele Symptome, wie jetzt zum Beispiel irgendwie eine Gefühlsverarmung oder dass man lacht, obwohl man in der Situation traurig sein sollte, kann ja auch irgendwie so ein Coping-Mechanismus sein. Mhm. Also es ist natürlich dann klar zu unterscheiden. Und ich glaube, ganz viel gehört dann auch wieder dazu, wenn man sich Hilfe sucht, dass man dann eben zum Beispiel laut des ICD, ich glaube, es ist ja mittlerweile 11, da auch richtig eingeordnet wird, wenn alle Punkte zutreffen, hast du das und das. Also das hatten wir auch schon mal besprochen in der Folge. Um jetzt weiterzumachen mit der nächsten Form, und zwar ist es die Katatonie-Schizophrenie. Und hier ist charakteristisch eben starke Bewegungs- und Spannungsstörungen. Und dabei sind zwei Extreme möglich. Also einmal Erregungszustände, das heißt eine Unruhe, Aggression oder ziellose Bewegungen. Oder Stupor, also ist die Starre. Und zwar quasi das Gegenteil, nämlich völlige Bewegungslosigkeit, kein Sprechen und kaum Reaktion auf Reize. Und teilweise wiederholen Betroffene Worte oder Bewegungen anderer. Das heißt Echolalie oder Echopraxie. Die Form ist aber heute sehr selten. Und das kann sehr gut daran liegen, dass es eben sehr wirksame Medikamente dagegen gibt.
Ist dir denn schon mal irgendwer begegnet, der jetzt von den drei Formen, bevor wir jetzt zur letzten noch kommen, irgendwie ja eindeutig in diese Kategorie fällt?
Nee, also habe ich noch nie persönlich jemanden kennengelernt, der das hatte. Oder wo mir das so bewusst war, dass ich jetzt hätte sagen können, Person XY hat das. Auch nicht in der Retrospektive. Jetzt, wo wir uns quasi intensiv damit auseinandergesetzt haben, könnte ich trotzdem jetzt nicht sagen, oh, damals die Person vielleicht oder so. Also gar nicht. Ist mir wirklich nicht bekannt. Und bei dir?
Nee, auch nicht. Und ich glaube vor allem, wenn wir beide jemanden kennen würden, dann wäre die Person jetzt auch hier im Interview. Habe ich mir gerade eben so gedacht. Aber nee, also wie du auch schon gesagt hast, so klar, die ein oder andere Äußerung, ja, aber das heißt ja nicht automatisch, dass du dann dieses Krankheitsbild hast. Also ich weiß ja nicht, zum Beispiel dieses Grinsen oder Lächeln, wenn du halt eigentlich traurig bist. Das kennt man ja vor allem auch in Situationen, die einem komplett unangenehm sind, wo du halt leider dann in dieses Muster irgendwie verfällt. Und ich muss da auch an eine Folge von Modern Family denken.
Ich auch. Wo,
ja, gell?
Mit der Claire, ne?
Ja. Ja, genau. Und die hat immer, wenn es irgendwie eine schlimme Nachricht gab, hat die ein automatisches Grinsen aufs Gesicht gekriegt, ohne dass sie es erfreulich fand. Und deswegen musste ich da wirklich direkt an die Folge denken.
Aber deswegen habe ich vorhin gesagt, weil das dann so ein Coping-Mechanismus ist. Also habe ich jetzt auch noch nie jemanden im realen Leben kennengelernt. Das wäre richtig weird. Klar, Modern Family ist da so richtig überzogen, wie sie das sagt und so. Ja. Und in dem Moment halt auch einfach witzig. Aber klar, wenn das wirklich so ist, dann ist es einfach nur sau strange. Und was ich nur kenne, ist, dass jemand mal, den ich kenne, eine drogeninduzierte Psychose hatte.
Okay, also das heißt, durch Drogen wurde das Ganze so geäußert. Also hatte der dann so Symptome?
Hatte Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn durch Drogen. Ja.
Krass.
Also die negativen Aspekte jetzt nicht so, boah, ich habe irgendwie, keine Ahnung, hier, ich sehe alles bunt und habe eine gute Zeit. So, keine Ahnung, ich habe noch nicht Drogen genommen, ehrlich nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber so wie man sich das halt vorstellt, ne, warum Leute halt Drogen nehmen, sondern eher so dieses Gegenteilige, wenn man ja irgendwie mal Pilze nimmt oder sonst was, kann es ja auch passieren, dass du halt diese Wahnvorstellungen bekommst und dann eben keinen guten Trip hast, sondern einen Scheißtrip und dann auf dieser Psychose auch hängen bleiben kannst und so Sachen. Oder dass sich langfristiger irgendwie in deinem Hirn so, keine Ahnung, darüber habe ich mir noch nie so, ist jetzt nur Halbwissen hier, aber genau, was jetzt so Psychosen angeht und so Verfolgungswahn eben durch Drogen, nicht durch Schizophrenie.
Ja. Als Krankheit, und an dieser Stelle, don't do drugs. Müssen wir jetzt natürlich hier mit einbringen. Aber ich glaube sogar, dass wir in den nächsten Wochen sogar das Thema Sucht und Drogen auch haben. Also dann sind wir ein bisschen schlauer als heute. Dann würde ich mal noch mit der letzten Form weitermachen, und zwar Schizophrenia simplex. Das ist eine Sonderform. Und diese Sonderform entwickelt sich sehr, sehr schleichend über einen längeren Zeitraum. Und tatsächlich geht diese Sonderform ohne Halluzinationen oder Wahnvorstellungen einher. Aber folgende Symptome kommen damit, und zwar Abnahme von Denk- und Leistungsfähigkeit, Interessensverlust, also auch sozialer Rückzug, emotionale Verflachung und wirkt oft auf andere eher dann so verschroben oder seltsam. Ich frage mich, ob das dann halt wirklich auch im Alter so ein bisschen mitkommt. Wobei alle Leute, die jetzt irgendwie alt werden und ein bisschen verschroben sind, haben halt nicht automatisch Schizophrenie.
Eben, ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, das so zu spotten, ob das dann so ist, ne? Glaube ich. Aber wir haben uns auch gefragt, zumindest als wir uns darüber unterhalten haben, fand ich super interessant, so die Frage, woher kommt denn das? Oder wie kann man das bekommen? Oder so, wie kann das passieren? Und zwar sind die genauen Ursachen nicht wirklich vollständig geklärt. Also man nimmt an, dass es ein Zusammenspiel ist von verschiedenen Faktoren, nämlich genetische Veranlagerung, Umwelt und Lebensereignisse. Und genetische Faktoren können eben natürlich zum Beispiel sein, dass bei Verwandten von Erkrankten eben das Risiko erhöht ist. Also wenn natürlich eure Eltern oder, weiß ich nicht, Tanten oder sonst irgendwer nahe Verwandtes an Schizophrenie erkrankt ist, dann ist das Risiko höher. Aber so ist das ja auch zum Beispiel bei Depressionen, also bei vielen psychischen Erkrankungen eben, dass das genetisch dann das höhere Risikofaktor hat einfach. Dann kann es auch sein, dass es biochemisch bzw. strukturelle Veränderungen im Gehirn sind, also Ungleichgewichte bei Botenstoffen, zum Beispiel Dopamin oder Glutamat, und Auffälligkeiten in der Gehirnregion und neuronalen Netzwerken. Und auch zu guter Letzt Umweltfaktoren und Lebensereignisse, wie schon gesagt. Das heißt, Belastungen oder frühe Entwicklungsbedingungen können eben einen Einfluss haben, aber sind keine alleinige Ursache. Also müssen keine alleinige Ursache darstellen, weshalb das eben zur Schizophrenie kommen kann.
Und ich finde, es ist unfassbar schwer, das, glaube ich, auch zu bestimmen. Weil wir hatten ja auch schon das Thema ADHS und da liegt ja auch zum Teil ein Ungleichgewicht vor. Bei Depressionen ist das ja so ähnlich. Also da gibt es ja nicht einen Punkt, wo du einfach einen Haken dran machst und sagst, okay, du hast jetzt das, sondern da spielt einfach so viel mit. Und ich glaube sogar, dass wir weiter unten im Skript sogar darüber sprechen.
Also wir haben ja gesagt, paranoide Schizophrenie, klar, häufigste Form. Und ich glaube, mit Halluzinationen, Wahnvorstellungen ist schon sehr eindeutig in dem Fall.
Mhm.
Mit der hohen Prozentzahl. Aber so dieses, woher kommt es, das ist ja auch so wie, wenn du mich jetzt fragst, woher kommt dein Zwang? Dann kann ich ja nur antworten, was ich gelernt habe, so aus meinen Lebensereignissen, wie es jetzt auch hier steht, oder auch eventuell Genetik und irgendwie so ein Zusammenspiel aus allem. Aber es macht es natürlich schwierig, weil du bei keinem mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kannst, du bist so aufgewachsen, ich kann dir jetzt schon garantieren, dass du XY kriegen wirst. Und ich glaube, so ist es hier auch mehr oder weniger, ne? Also so wie bei allen eigentlich, oder bei sehr vielen psychischen Krankheiten.
Ja, und vor allem müssten ja dann vielleicht auch die Vorfahren schon eine diagnostizierte Erkrankung erhalten haben, damit du vielleicht das Glück hast und sagen kannst, hey, ich habe das in der Familie und vielleicht habe ich das auch, weil ich meine, wir sagen ja auch immer schon spaßeshalber, wir gehen in Therapie, weil halt unsere Eltern oder andere Personen nicht in Therapie gegangen sind. Und wer weiß, am Ende ist das nie offiziell entdeckt worden und dann kannst du darauf gar nicht zurückgreifen.
Ja.
Teil 2. Die Welt zerfällt. Ich erinnere mich, wie sich die Wände bewegten. Nicht wirklich, nur in meinem Kopf. Jeder Schatten, jedes Geräusch wurde zu einem Hinweis. Ich wollte die Augen schließen, aber selbst dann blieb die Welt instabil. Ich konnte nicht mehr unterscheiden, was real war und was nicht. Die Stimmen begannen, mich zu warnen. Manchmal sanft, manchmal scharf, drohend. Sie kommentierten alles, was ich tat, sagten mir, wann ich mich bewegen oder stillsitzen sollte. Ich wusste, dass sie nur in meinem Kopf waren. Und doch fühlten sie sich mächtiger an als alles da draußen.
Die Einsamkeit war erdrückend. Ich konnte nicht darüber sprechen. Ich wusste, dass ich normal aussehen musste, lachen musste, reden musste. Doch innerlich kämpfte ich gegen eine Realität, die sich ständig verschob. Ich verlor die Kontrolle. Ich riss die Fensterläden auf, überprüfte jeden Schatten draußen, sprach mit Menschen auf der Straße, als könnten sie hören, was ich hörte. Jeder Misserfolg verstärkte die Isolation. Es war wie Schwimmen im endlosen Nebel, ohne Halt.
Und es ist ja genau das, worüber wir eigentlich gerade auch so ein bisschen gesprochen haben, ne? Also es gibt ja so Warnzeichen oder auch Frühsymptome. Vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen auch als Beispiel, ne? Wir hatten ja irgendwann mal so ein Regenfass oder diese Eiswürfel auch mal als Methodik mitgebracht und ein Bild aufgezeigt. Und im Endeffekt, ich nehme jetzt mal das Regenfass, es kann immer wieder reinregnen, immer wieder reinregnen. Es können immer wieder Symptome sein. Und dann gibt es einen akuten Ausbruch, sei es jetzt bei Panikattacke, bei Zwangsgedanken oder auch hier bei Schizophrenie. Und zwar vor dem akuten Ausbruch können eben Monate oder auch Jahre unspezifischer Hinweise auftreten. Also die Person kann tatsächlich auch wirklich antriebslos sein, Konzentrationsprobleme haben, sich ja immer sozial zurückziehen oder auch generell reizbar sein, was ja per se jetzt nicht dann immer direkt heißt, okay, du bist schizophren. Später, aber das ist dann das Wichtige, kommen sehr, sehr typische Symptome hinzu, wie eben Wahnvorstellungen, Stimmen hören oder auch stark veränderte Wahrnehmung oder Gedankenabläufe, die dann tatsächlich schon ein sehr starkes Indiz sind. Weil, wie du sagst, natürlich, dass wir mal alle vielleicht mit unserer inneren Stimme selbst sprechen, ist okay. Aber wenn wir auf einmal irgendwelche Stimmen hören, die uns irgendwas befehlen, deutet es schon darauf hin, dass es eigentlich nicht mehr der Normalzustand ist.
Ja, und wie krass muss es dann sein, dass du dann quasi dir selber natürlich nicht mehr vertraust, du gar nicht weißt, was los ist, weil du das ja als gegeben mehr oder weniger hinnimmst und du es einfach nicht weißt, was ist real und was nicht. Und natürlich auch sehr stark diese Menschen dann abgestempelt werden als verrückt oder nicht normal und ja, vielleicht auch Hilfe im ersten Sinne nicht gegeben wird, also je nachdem, was man für ein Umfeld hat. wir kommen da auch später nochmal natürlich wie immer drauf zu sprechen, wie sieht die Therapieform aus, was kann man tun. Aber so auditive Halluzinationen sind die häufigsten Symptome psychotischer Episoden und können eben befehlend, kommentierend oder dialogisch auftreten. Und Wahnvorstellungen sind feste Überzeugungen, resistent gegen widersprüchliche Beweise. Das heißt ja auch, dass du eben, wenn du Fakten hast vor dir, glaubst du die trotzdem nicht. Und du glaubst, dass dich jemand verfolgt, obwohl, sage ich mal, eine Person, die nicht erkrankt ist, klipp und klar sagen würde, da ist niemand. So.
Ja.
Und du kannst es nicht glauben, weil das eben das Krankheitsbild ist. Und diese Symptome führen dann natürlich zu einer ganz starken Angst, einem Misstrauen und eben der sozialen Isolation, wie du es vorhin gesagt hast. Und was genau helfen kann und wie man Schizophrenie eben als Krankheitsbild angeht, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Teil 3. Der erste Anker. Es war ein sonniger Nachmittag. Die Strahlen fielen durch das Fenster auf den Holzboden. Ich saß auf dem Sofa und spürte meinen Atem. Ein- und ausatmen. Langsam. Zum ersten Mal seit Wochen spürte ich einen Anker in mir selbst. Ich begann, kleine Details bewusst wahrzunehmen. Den Geruch von Kaffee, das Kratzen des Stifts auf Papier, das leise Summen der Heizung. Ich hielt diese Momente in meinen Händen wie Kieselsteine. Die Stimmen blieben, aber sie verloren an Macht.
Jede kleine Wahrnehmung war ein Kampf gegen die Stimmen und die Angst. Ich wiederholte, das ist real, das ist mein Körper, das ist mein Raum. Langsam wuchs Vertrauen in meine eigene Wahrnehmung. Ich merkte, dass es hilfreich war, die Stimmen nicht zu bekämpfen, sondern sie wahrzunehmen, ohne ihnen Macht zu geben. Ich nannte sie beim Namen, wie imaginäre Freunde. Da sind die Stimmen, aber ich bin größer. Es funktionierte. Ich hatte einen Platz in meiner eigenen Welt. Da habe ich tatsächlich eine ganz kurze Frage an dich, weil du ja auch gesagt hast, du hast das Thema bei dir in der Therapie auch mal thematisiert, weil du so ein bisschen Befürchtungen hattest. Hast du das auch manchmal? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen komplett verunsichert, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin mit Leuten und auf einmal irgendwie so ein krasses Piepsgeräusch höre, dass ich dann erstmal so gucke, hey, okay, ist das jetzt gerade von hier wie so ein Feueralarm oder so ein Auto? Und wenn man es nicht so richtig zuordnen kann, dann fragt man so, ja, hörst du auch das Geräusch?
Nee. Was für ein Piepsgeräusch?
Naja, also ist das dann real? Alarmanlage. Ja, ja, es ist schon ein reales Geräusch. Also es ist jetzt nicht aus Sorge, dass man was hat, aber
ach so.
Also gerade beim Durchgehen unserer Geschichte fand ich das lustig, weil ich halt einfach daran denke, dass ich tatsächlich, wenn ich irgendwie ein Geräusch höre, was nicht der Norm ist, also was du jetzt nicht permanent hörst, wie jetzt zum Beispiel wirklich das Heizungsrauschen oder, keine Ahnung, Flugzeuge, dass ich das dann immer höre, dann irgendwann aber auch frage, so, sag mal, hörst du das auch?
Nee, ich habe irgendwie eher, also wenn ich zum Beispiel einen Krankenwagen höre, dann höre ich noch dieses Alarmgeräusch noch so in meinem Ohr, obwohl der schon weg ist. Also das.
Ja.
Aber ansonsten habe ich das nicht. Und ich muss auch sagen, jetzt so wegen der Therapie und Schizophrenie, also bei mir war das halt so, dass ich irgendwie so dachte, boah, du hast jetzt Zwang, was kannst du denn noch bekommen? Und irgendwie war Schizophrenie für mich eben so dieses, was ich glaube ich auch mal in irgendeiner Folge gesagt habe, so, boah, du musst eingewiesen werden, da kommst du nicht mehr raus. Und dieser Stereotyp, das heißt Stereotyp, das ist einfach nur eine komplette Fehleinschätzung und komplett falsch, aber so dieses, du bist dann da eingesperrt in der Psychiatrie und hast fettige Haare und hast dein Leben nicht im so, also richtig verzerrt. Und deswegen war für mich so Schizophrenie so, oh mein Gott, wenn du das auch bekommst, dann ist dein Leben komplett am Arsch, so nach dem Motto. Aber dann haben wir das halt tatsächlich mit einer schriftlichen Exposition behandelt. Da musste ich halt aufschreiben, so, ich hab das und das passiert. So, als wäre es halt real. Und somit habe ich das dann auch irgendwann besiegt, sage ich mal.
Aber wieso hat man noch dieses Nachklingeln? Also ich habe das tatsächlich auch von Feuerwehr oder Krankenwagen. Also selbst wenn er schon längst weit weg ist, hört man den immer noch.
Ja, aber ich glaube, das hat wirklich was mit deinem Gehirn zu tun, dass es dann vielleicht irgendwie das Geräusch so noch weiterverfolgt oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist normal, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das auf jeden Fall. Aber du kennst es ja, man recherchiert ja nicht. Man stellt sich dann einfach so die Frage und dann hat man es eine Sekunde später schon wieder vergessen.
Genau, dann hat man es wieder vergessen. Denkt sich so, okay, weitermachen mit was auch immer ich getan habe.
Teil 4. Bruch und Stabilisierung. Der Tag, an dem ich fast zusammenbrach, begann wie jeder andere. Ich saß in der Küche, die Stimmen waren besonders laut. Alles um mich herum fühlte sich falsch an und ich spürte, wie Panik in mir aufstieg. Ich wollte weglaufen, mich verstecken, schreien und gleichzeitig wusste ich, dass ich mich halten musste. Ich erinnere mich, wie ich tief ein- und ausatmete, meine Hände um die Tischkante presste und mich selbst daran erinnerte. Du bist hier, du bist real. Ich wiederholte diese Worte leise, immer wieder, wie ein Mantra. Langsam spürte ich Stabilität. Die Stimmen waren noch da, aber sie konnten mich nicht mehr zwingen.
Ich begann, kleine Regeln für mich selbst aufzustellen. Pausen einlegen, Nachrichten begrenzen, Zeit draußen verbringen. Ich merkte, dass ich mein Leben kontrollieren konnte, Schritt für Schritt, auch wenn die Welt in meinem Kopf noch immer zitterte. Ich lernte, Grenzen zu ziehen, nicht nur im Außen, auch im Inneren. Die Stimmen blieben, aber ich legte fest, wann ich ihnen Raum gab und wann nicht. Es war wie das Lernen, eine Beziehung zu sich selbst zu führen. Respektvoll, aber bestimmt.
Und was ich richtig interessant finde, dass in der eigentlichen Erkrankung die Symptome meist in Schüben zeigen. Also Ärztinnen und Ärzte unterscheiden hier auch zwischen positiven und negativen Symptomen. Positive Symptome sind Anzeichen, die zusätzlich auftreten, also Erfahrungen oder Wahrnehmungen, die im Normalerleben nicht vorkommen, also zum Beispiel Halluzinationen wie Stimmen hören, Wahnvorstellungen, wie zum Beispiel eben Verfolgungswahn oder Größenwahn oder auch Denkstörungen oder auffällige Bewegungsmuster.
Und negative Symptome beschreiben dagegen einen Verlust normaler Fähigkeiten und Gefühle. Also Betroffene wirken antriebslos, emotionsarm, sozial zurückgezogen und zeigen kaum Mimik oder Sprache und verlieren das Interesse am Alltag. Und es gibt zusätzlich auch kognitive Symptome, also Schwierigkeiten, Informationen zu verarbeiten, sich zu konzentrieren oder logisch zu denken. Und der Verlauf kann eben stark variieren. Manche erleben nur eine einzelne Episode, andere wiederkehrende Phasen mit langen, stabilen Zwischenzeiten. Und dementsprechend ist auch der Verlauf und die Prognose eben sehr unterschiedlich. Also einige Betroffene haben nur eine Episode, andere erleben eben mehrere Phasen mit Rückfällen, die natürlich auftreten können.
Und natürlich, wie eigentlich bei jeder Erkrankung, je früher die Erkrankung erkannt und behandelt wird, desto besser sind auch die Aussichten. Also wie wir das schon alle kennen, Frühintervention wirkt sich eben auch positiv auf Prognosen aus. Und dementsprechend kann da auch schon deutlich schneller gegengesteuert und geholfen werden.
Wie bei jeder psychischen Erkrankung, würde ich mal so sagen. Je früher, ja, desto besser, Leute.
Also, geht alle zum Arzt. Nee, Quatsch. Also, wir hoffen natürlich, dass es auch vielen, die unseren Podcast hören, natürlich gut geht und ihr euch unseren Podcast einfach so reinzieht. Wäre ja auf jeden Fall auch geil.
Teil 5. Heilung, Medikation und Neubeginn. Ich erinnere mich an den Tag, als ich meine erste Medikation bekam. Es war ein kleiner Schritt, aber ein entscheidender. Die Tabletten halfen, die Stimmen leiser zu machen, die Angst zu mildern. Sie nahmen mir nicht die Gedanken, aber sie gaben mir Abstand. Ich konnte wieder atmen, meine Umgebung wahrnehmen, ohne dass alles wie ein Sturm in meinem Kopf wirbelte. Es war nicht einfach, die richtige Dosis zu finden. Anfangs fühlte ich mich benommen, müde, manchmal wie in Watte gepackt. Aber gemeinsam mit meiner Ärztin passten wir alles an. Die Stimmen waren noch da, aber sie hatten nicht mehr die Kontrolle. Ich lernte, Medikation nicht als Schwäche zu sehen, sondern als Werkzeug, um mich selbst zu stabilisieren.
Neben der Medikation halfen Gespräche mit meiner Therapeutin. Wir arbeiteten daran, meine Wahrnehmung zu ordnen, die Realität von Wahn zu unterscheiden. Strategien für den Alltag zu entwickeln. Die Kombination aus Therapie, Medikation und kleinen Alltagsroutinen wurde zu meinem Rettungsring. Ich erkannte, Heilung ist nie nur ein Moment. Sie ist ein Prozess aus Selbstbeobachtung, Medikamenten, Therapie und Selbstfürsorge. Ich konnte endlich kleine Entscheidungen treffen, die nur mir dienten. Ohne Schuld, ohne Angst, ohne Zwang.
Und tatsächlich sind ja Antipsychotika Standardtherapie bei Schizophrenie und akuten Psychosen. Und sie wirken, indem sie Neurotransmitter wie Dopamin regulieren und so eben Halluzinationen und Wahn reduzieren. Und es gibt typische, wie zum Beispiel Haloperidol, und atypische, wie zum Beispiel Risperidon und Olanzapin, also Antipsychotika, die individuell angepasst werden müssen. Und Nebenwirkungen können Gewichtszunahme, Müdigkeit oder Bewegungsstörung sein, weshalb engmaschige ärztliche Kontrolle nötig ist. Und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zu Psychopharmaka. Und da waren es immer ähnliche Nebenwirkungen. Mhm. Also auch zum Beispiel bei Antidepressiva, weil wir auch ein paar Leute kennen, die Antidepressiva nehmen. Und da kann es eben auch zu Müdigkeit, Gewichtszunahme und so weiter führen. Aber eben, wenn das engmaschig kontrolliert wird, wie gesagt, mit dem Arzt oder der Ärztin, was ja dementsprechend eben gegeben sein muss, kann das einen riesen Schritt nach vorne bringen.
Ja, vor allem, also ich finde, wenn du ja Stimmen hörst, dann ist es ja umso schwerer, würdest du jetzt keine Medikamente haben, da nur mit einer klassischen Form der Verhaltenstherapie zu starten. Weil, also du kannst ja in dem Stadium noch gar nicht unterscheiden, wenn es jetzt wirklich der Worst Case ist, was ist gerade real, was ist nicht real. Du kannst ja deine Emotionen nicht ordnen. Deswegen finde ich, ist dieser erste Schritt, ohne dass ich jetzt natürlich Arzt bin, schon sehr sinnvoll, um einfach eine gute Ausgangslage zu bilden und dann natürlich zusätzlich mit einer Verhaltenstherapie auch wirklich zu lernen, wie kann ich meine Wahrnehmung ordnen und wie kann ich Strategien entwickeln, diesen Wahn oder diese Angst auch zu unterbinden. Und kombiniert eben mit diesen beiden Lösungen wird es ja natürlich auch die eigene Lebensqualität deutlich erhöhen. Und man kommt dann auch sicherlich wieder viel besser im Alltag auch klar.
Ja, absolut. Und diese Behandlungen richten sich natürlich auch immer nach den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen. Und in so einer akuten Psychose ist es eben oft schwierig, weil die Erkrankten nicht erkennen, dass sie krank sind, wie du eben gesagt hast.
Mhm.
Und sobald eben diese akute Phase dann abgeklungen ist, kann die Therapie gezielter und gemeinsamer geplant werden. Und je früher und konsequenter dann eben behandelt wird, desto besser sind die Chancen auf einen stabilen Verlauf.
Es gibt natürlich auch einen gewissen Behandlungsrahmen. Du, Vanni, hast ja jetzt auch schon gesagt, das ist natürlich auch wieder individuell auf die Bedürfnisse zum Teil des Patienten oder der Patientin ja abgestimmt. Aber eine Therapie kann entweder stationär, also in einer psychiatrischen Klinik, ablaufen oder auch ambulant. Bei Fachärztinnen, Fachärztinnen oder auch eben Therapeutinnen und Therapeuten. Und während einer akuten Phase ist tatsächlich diese Klinikbehandlung notwendig, vor allem wenn die Person sich selbst oder auch andere gefährdet, sehr, sehr schwere Wahnvorstellungen oder Halluzinationen hat oder eben auch keine Krankheitseinsicht besteht. Weil wir sagen ja auch immer, Einsicht ist erstmal so das Beste, dass man ja auch erkennt, dass man was hat und dann lässt man sich ja auch helfen. Aber klar, in so einer akuten Phase ist das ja manchmal gar nicht möglich. Aber was ich halt trotzdem interessant finde, weil wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie das ist mit Selbsteinweisungen, Zwangseinweisungen. Ich glaube, wir hatten ja auch mal eine, weiß ich nicht, Geschichte über irgendjemanden gehört, die immer wieder auch Selbstmordgedanken hat und du kannst die Person trotzdem nicht einfach zwangseinweisen, weil das rechtlich nur erlaubt ist, wenn eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt. Also wirklich jetzt auch durch Suizidgedanken oder auch Aggressivität. Und selbst dieses akut ist super schwer zu beweisen, weil theoretisch kann es der Person ja aktuell okay gehen und diese Suizidgedanken dann erst, weiß ich nicht, wieder in einer Woche extremer werden. Also es ist unfassbar schwer.
Ja, und nichtsdestotrotz spielt natürlich das Umfeld eine Riesenrolle. Und zwar eben durch Freundinnen, Freunde, Bezugspersonen, die eben dann die Betroffenen oder den Betroffenen dann unterstützen müssen oder sollen, um eben eine emotionale Stabilität zu fördern, Rückfälle früh zu erkennen und auch im Alltag wieder so eine Struktur zu geben. Wobei man auch sagen muss, egal um welche psychische Erkrankung es geht, dass es natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, für die Bezugsperson oder die Angehörigen auch Unterstützung zu bieten in anderer Form, weil es natürlich nicht immer so einfach ist, mit so einer Situation selbst umzugehen und die zu bewältigen. Also das heißt zusammenfassend, in der akuten Phase wird Medikation angewandt und dann eben unterstützend gearbeitet mit einer Therapie oder eben in einer Klinik und natürlich das soziale Umfeld sehr, sehr wichtig dahingehend, dass man eben ja da auch die Unterstützung hat. Und genau, das sind so die groben Schritte, die natürlich, wie vorhin gesagt, dann auch sehr individuell sein können.
Teil 6. Alltag, Stabilität und Selbstbestimmung. Langsam kehrte Alltag zurück. Ich konnte einkaufen gehen, mich mit Freunden treffen, ohne dass die Stimmen jeden Schritt bestimmten. Ich musste lernen, auf mich selbst zu hören, Grenzen zu setzen, Ruhepausen einzulegen. Ich merkte, dass Stabilität nicht starre Ruhe bedeutet, sondern die Fähigkeit, mich selbst zu regulieren. Wenn die Stimmen zurückkamen, nutzte ich Grounding-Techniken, Tagebuch, Atemübungen und, ja, die Medikation. Ich hatte Werkzeuge in der Hand, die mir halfen, die Kontrolle zu behalten.
Ich lernte, dass Psychosen mich nicht definieren. Sie sind Teil meiner Geschichte, aber sie bestimmen nicht, wer ich bin. Heilung heißt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und gleichzeitig anzuerkennen, dass Hilfe, Therapie und Medikamente ein Teil davon sind. Ich kann heute sagen, ich habe keine Angst mehr vor mir selbst. Ich akzeptiere meine Wahrnehmung, ich akzeptiere meine Krankheit und ich habe gelernt, in dieser Welt zu bestehen. Trotz oder vielleicht sogar wegen allem, was war.
Und an dieser Stelle kommt ja tatsächlich genau das auch nochmal zum Vorschein, was wir oft auch erzählt haben. Und ich glaube, wir haben sogar auch eine Folge darüber, ohne das jetzt genauso zu benennen. Aber es gibt das Recovery-Modell und Recovery bedeutet eben nicht vollständige Symptomfreiheit, sondern Funktionalität, Lebensqualität und Selbstbestimmung. Und Studien zeigen, dass eben eine Kombination aus Antipsychotika, Psychotherapie und Psychoedukation, stabilen sozialen Beziehungen und auch Alltagsstruktur die Chancen auf langfristige Stabilität signifikant erhöht. Und jetzt mal ganz einfach gesagt, es wird immer ein Leben mit der Symptomatik geben, mal mehr, mal weniger, aber man hat gelernt, damit umzugehen. Und ich muss sagen, an der Stelle finde ich das super krass, weil ich meine, du hast jetzt den Zwangsgedanken gehabt, der sich geäußert hat und ich Panikattacken. Und ich finde, diese beiden Themen haben uns ja dann zu den Zeitpunkten auch schon sehr, sehr geängstigt. Mhm. Und man denkt sich dann auch so, oh Gott, wie schlimm ist das? Aber wenn ich mir so vorstelle, dass ich tatsächlich irgendwelche Stimmen in meinem Kopf hätte und die auch mein Leben lang bleiben würden, mal mehr, mal weniger, ne, also in jeder Phase, wie ich damit zurechtkomme, das würde mir persönlich Angst machen.
Ja, klar. Also ich denke mal auch, dass es natürlich, du lernst dann auch damit eben zu leben. Und ich habe mal so einen TED-Talk darüber gehört. Ich weiß nicht, ob ich den Link finde, um es euch mal in die Shownotes zu packen, aber da ging es auch darum, dass eine, die eben Schizophrenie hat oder hatte, aber beziehungsweise dann eben diesen Talk gemacht hat und dann hinter ihr ein Bild projiziert hat, wo sie gesagt hat, wenn ich das sehe, triggert mich das total. Also ich kann es jetzt nicht angucken irgendwie so. Mhm. Und dass es halt immer noch Sachen gibt, die sie total triggern. Also das fand ich irgendwie sau krass zu sehen, dass es immer wieder Situationen geben kann. Aber genauso, also nicht genauso, ich will es jetzt nicht unbedingt gleichsetzen, aber keine Ahnung, ob man das kann oder nicht. Aber ob man überhaupt sagen kann, das eine ist jetzt schlimmer als das andere. Aber genauso triggern ja auch bei dir gewisse Dinge wieder Panikattacken. Oder bei mir können gewisse Lebensumstände wieder Zwangsgedanken fördern. Ist einfach so.
Ja.
Und wir wissen das, ja, dass es so ist, weißt du? Und wir versuchen irgendwie das Beste draus zu machen und daraus zu lernen, dass wir es schon mal geschafft haben und jetzt so damit leben müssen, mehr oder weniger.
Ja, und ich glaube, klar, wenn du daran erkrankt bist und dir eben auch Hilfe gesucht hast oder auch daran arbeitest, dann lernst du ja, dass es dir keine Angst macht. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel wäre jetzt meine Annahme vor unserer Folge, vor unserer Recherche gewesen, okay, die Stimmen sind dann weg. Weißt du, wie ich meine? Also, dass es vielleicht noch andere Symptome gibt, aber dass die Stimmen nicht bleiben. Und ich meine, klar, ich glaube, es kommt natürlich jetzt auch auf unsere Hörergeschichte an. Ich denke, dass es welche gibt, die auch sagen, nein, da tut sich nichts mehr. Also, ich höre da nichts. Aber sicherlich gibt es dann halt, wie du sagst, auch so Personen, wo dann vielleicht auch was Besonderes triggert und wo sich das dann doch noch mal in so Stimmen äußert.
Ja, und ich glaube, da ist genau diese Früherkennung und dass du eben so früh wie möglich dir Hilfe suchst, sehr, sehr wichtig, weil das auch beim Zwang so ist, dass du, glaube ich, wenn der sich schon sehr stark verfestigt hat, zum Beispiel auch wenn du einen Waschzwang hast oder so, dass du das nicht unbedingt 100% los wirst, sondern das sein kann, dass du das besserst und somit deinen Alltag bestreiten kannst, aber du eben trotzdem noch Symptome zeigst oder Rituale lebst, nur in einem geringeren Modus sozusagen.
Mhm.
Und deswegen eben ganz wichtig, nochmal hier auch zu sagen als Fazit, wenn du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der psychotische Episoden erlebt, du bist nicht allein und Hilfe, Therapie, Medikamente und Stabilisierung sind keine Schwäche, sie sind deine Chance, eben wieder auf die eigene Welt zu vertrauen. Und es ist ein langer Weg, aber jeder Schritt zählt und jeder Atemzug, jede Entscheidung und jede kleine Handlung für sich selbst ist ein Sieg. Und Psychosen nehmen Teile deiner Realität, aber sie können dir nicht dein Leben nehmen, solange du lernst, dich selbst zu halten. Das war ja gerade richtig poetisch.
Ja, es war richtig poetisch und vor allem, wir haben es irgendwie mal wieder geschafft, doch ein bisschen länger miteinander zu quatschen für das Thema.
Ja, wirklich, ja. Ich habe mir schon gedacht, dass es ein bisschen größer wird, weil es halt auch sehr viel Theorie braucht, finde ich zumindest. Mhm. Das ist nicht einfach mal so abgearbeitet gefühlt. Aber ja, wir hoffen, dass euch auch die Folge gefallen hat, euch auch irgendwie aufgeklärt hat und auch das, ja, irgendwie einen guten Beitrag auch ein bisschen auf jeden Fall zur Akzeptanz
Aufklärung
von Betroffenen auch gebracht hat.
Mhm.
Dass man eben nicht denkt, boah, die ist verrückt oder der ist verrückt, sondern dass man eben so ein bisschen mehr Verständnis dafür hat, was dann wirklich mental los ist und abgehen kann.
Ja, und eben nicht, dass nicht die Begrifflichkeit ach, schizophren so inflationär verwendet, wie man es aktuell tut. Ich muss auch sagen, ja, ich bin jetzt auch kein größter Fan von dem ganzen Gendern. Und ich meine, in der deutschen Sprache wird gerade auch alles super hinterfragt, ne? Dass man bloß keinen irgendwie auf die Füße tritt. Und ich finde, es ist auch okay. Aber ich selber merke das ja, wenn jemand inflationär einfach sagt, boah, ich krieg gerade eine Panikattacke, ohne halt eigentlich keine Panik, also ohne eine zu bekommen. Und ich würde da niemals sagen, so, okay, halt dein Maul, was laberst du? Aber trotzdem denke ich mir so, also wenn du gerade keine Panikattacke kriegst, dann sag das bitte so nicht. Und ich glaube, so geht's halt auch Leuten, die vielleicht, ja, diese Erkrankung haben, also schizophren sind. Und die dann mitbekommen, wie man halt einfach inflationär sagt, weil der eine heute so denkt, morgen so, oh, der ist doch schizophren. Ne? Und deswegen, ich finde, so Aufklärungsarbeit ist dann auch ganz gut und sensibilisiert uns auch alle für, um halt auch einfach mit Menschen vielleicht anders oder auch besser umzugehen.
Ja, absolut. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder schreibt uns Feedback. Unsere Adresse, Mail steht in den Shownotes und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Ciao.
Wir hören uns nächste Woche und dann vielleicht schon in einer beheizten Wohnung. Macht's gut. Ciao. Nice.
Nice.